Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Etwas Genuss Momente, dem Podcast von und mit Etwas Genuss. Und alle, die zusehen, wissen, dass wir natürlich hier zu zweit sitzen. Alle, die gerade zuhören, auch an euch ein herzliches Hallo. Der Martin ist wieder mit dabei und ich bin sehr froh, dass er mit dabei ist. Martin, wie geht's dir?
Mir geht es gar fantastisch, Dave. Nein, mir geht's tatsächlich einfach gut. Freue mich immer noch darüber, dass zum Zeitpunkt, als wir die Folge aufnehmen, habe ich immer noch Urlaub, was definitiv eine schöne Sache ist und der Laune doch sehr zuträglich.
Wer hätte das gedacht?
Ist komisch, ne? Aber was der Laune natürlich auch zuträglich ist, ist zu fragen und zu wissen, was du denn genießt, während wir heute aufnehmen.
Es ist ein, ich habe mir wieder ein Cold Brew gemacht und ich habe mir wieder ein Intro gemacht, aber es ist ein Cold Brew Tonic in diesem Fall.
Oh.
Und ich kann nur sagen, das ist einfach die beste Kombo. Wir hatten heute 28 Grad. Es war sehr warm. Also in der Sonne, muss man das so sagen. In der Sonne, 28 Grad. Es war sehr warm. Und ein Cold Brew Tonic ist da genau das Richtige.
Ja, ach, Cold Brew Tonic ist einfach, ist schon eine mega geile Sache. Ist eine mega geile Sache.
Ja, also ich glaube, wir haben auch schon oft genug darüber gesprochen, deswegen muss ich da nicht mehr ins Detail gehen, was es ist. Ja, alle, die es nicht wissen, gibt es sicher auch eine Folge zu, aber sonst sucht einfach bei YouTube oder TikTok, ja, findet ihr dann ganz viele Infos, das ist einfach ein geiles Getränk. Aber viel wichtiger als der Cold Brew Tonic, Martin, ist, was du denn gerade genießt.
Ich habe mir eventuell einen Whisky eingeschüttet.
Ei.
Und da heute aus Gründen, auf die ich nicht näher eingehen werde, ein schöner Tag ist und es für mich etwas zu feiern gibt, habe ich mich heute für einen Laphroaig 10 Jahre entschieden. Es ist ja ein Scotch, der entgegen meiner üblichen Vorliebe etwas geht.
Etwas rauchiger ist, ne?
Rauchiger ist, so eine leichte Salznote. Torfig, rauchig, der hat eine gute Salznote drin. Also der wird auch mal so als das Badewasser von einer Meerjungfrau beschrieben.
Ja, je nachdem, ne, kann man auch kaufen.
Es ist leider wahr. Aber der ist halt für mich etwas sehr Besonderes und heute ist so ein Tag, wo der tatsächlich einfach mal herhalten muss.
Du würdest sagen, heute ist ein schöner Tag.
Man könnte fast sagen, die Welt steht still. Ein schöner Tag.
Ja, aber wir wollen heute gar nicht über, wenn man jetzt denkt, oh, jetzt reden sie über Bier oder so, nee. Sondern wir wollen heute über was anderes reden und zwar befassen wir uns ja mit einer Vielzahl an Genüssen und wir alle wissen, oft ist es so, wenn man richtig genießen will, dann ist das auch immer ein bisschen Aufwand, ja, entweder Kosten oder Mühen oder Zeit, Energie, ne, und ich bin ja offen, ich bin ja schon eher faul und nicht immer habe ich Lust, diesen ganzen Aufwand zu betreiben, aber ich will ja trotzdem genießen. Wie geht dir das denn? Ist das bei dir vielleicht auch manchmal so?
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wir haben ja auch schon ein paar Mal, glaube ich, darüber geredet oder das so zumindest in diversen Folgen angesprochen, dass es ja Momente gibt, wo du auch wirklich Bock hast auf viel Tamtam, auf viel Zeremonie, auf viel Ritual und Vorbereitung und wo das dann noch irgendwie, wo man das Ganze dann auch wertschätzt. Aber es gibt ja auch Momente, wo man einfach Lust auf das Genussmittel an sich hat. Ja. Und einfach quasi jetzt ja, nicht durchpeitschen will, aber zügig zu einem guten Ergebnis kommen möchte.
Genau. Und da gibt es so etwas, das nennt sich das 80-20-Prinzip, was eigentlich im Prinzip sagt, ja, du kannst ungefähr 80% des Ergebnisses kriegen mit 20% des Aufwandes. Ja. Und ich finde, gerade wenn du eben sagst, okay, ich will jetzt nicht das mega Besondere haben, wenn du sagst, okay, das ist jetzt nicht, keine Ahnung, Jahrestag oder Weihnachten oder hast du nicht gesehen, einfach so ein, ich nenne es mal Alltagsgenuss oder sonst wie was oder auch mal eine etwas größere Geschichte, aber eben nicht so riesig, ja, reicht es auch, wenn man nur 80% des Genusses hat, wenn man dafür nur 20% des Aufwandes, sei es monetär oder eben auf Zeit oder was auch immer, ja, hat. Und kriegt damit schon doch ganz gutes Ergebnis und Genussmomentchen hin.
Ja, halt so ein Ergebnis, was irgendwie so solide und zufriedenstellend ist, würde ich sagen.
Ja, und darum geht's ja oft, ne? Dass man einfach danach sagt, ach, das war schön, das hat mir gefallen, jetzt fühle ich mich gut.
Ja, und es war halt nicht eine tolle Arbeit. Wie gesagt, es gibt genauso Momente, wo ich es durchaus wertschätze, mir auch viel Mühe zu machen. Aber das ist halt nicht immer der Fall. Und für mich halt ist halt so ein Klassiker der morgendliche Kaffee.
Oh ja.
Und da habe ich natürlich, ich brühe den ja von Hand auf, vor 60, male den frisch. Aber ich habe so ein paar Dinge, wo ich dann ein bisschen, ich sag mal, dran spare und nicht der Idealmethode folge.
Was?
Ja. Zum Beispiel schenke ich es mir beim täglichen Kaffee im Prinzip, den Kaffeefilter wirklich großartig vorzuwärmen.
Ja, okay.
Weil das, ich tue dann die Filtertüte rein und ich spüle den dann halt einmal gründlich mit wirklich 60 Grad heißem Wasser aus, was hier halt quasi als heißes Wasser aus dem Wasserhahn kommt. Mhm. Und dann spüle ich den, dann ist der halt warm, aber der ist halt nicht wirklich, dass ich so sage, und jetzt nehme ich kochendes Wasser und stell den da irgendwie 3 Minuten rein und was weiß ich nicht was so. Das ist mir dann halt ehrlich gesagt ziemlich Wumpe, weil der ist dann zumindest warm. Das kochende Wasser kühlt nicht so massiv ab, aber es ist halt natürlich, ne, und jeder, der da jetzt irgendwie tief im Thema ist, wird vielleicht auch sagen, was, wie kannst du nur? Ja, kann ich und schmeckt halt trotzdem sehr gut.
Also, kochendem Wasser Kaffee aufzugießen ist absolut okay, das sagt auch James Hoffman. Also von daher, ne, und ich meine, wenn ein James Hoffman das sagt, finde ich, ist das auch etwas, dem man trauen kann, weil dieser Mann ist ja nicht nur so, der behauptet was, weil er sagt, das ist mein Bauchgefühl, sondern er misst ja tatsächlich mit sehr teurem Equipment nach. Ja, und also von daher, das möchte ich direkt mal rausnehmen. Also, ich mache es tatsächlich so, dass ich das oft ähnlich mache wie du. Oder aber ich koche einfach ein bisschen mehr Wasser auf, ja, und lasse es dann schnell, also ich spiele einmal mit heißem Wasser aus dem Hahn durch und dann kurz bevor ich dann aufbrühe, einmal noch mit dem kochenden Wasser durch. Das wärmt dann auch die Kanne schon ein bisschen auf, die dann drunter steht, so, ne, und dann Kaffee rin und dann gib ihm so, ne? Also von daher, der morgendliche Kaffee ist ein super Beispiel dafür, ja, und ich glaube, meine Frau kann ihr immer genau sagen, wann ich irgendwie Ambitionen bekomme, doch etwas besondereren Kaffee zu machen. Also eigentlich immer dann, wenn ich anfange, auf so einen kleinen Hocker zu steigen, um mein Kaffeeregal an die hintere Ecke ranzukommen, um die Zubereitungsmethode rauszuholen, die ich nicht so oft mache, ja. Und für mich ein sehr gutes Beispiel ist der vietnamesische Kaffee. Der normalerweise, ja, ne, du malst den Kaffee, dann kommt dann so ein Zinnfilter, ja, und dann musst du ihn aufbrühen, es zieht durch und gut ist, ja, und dann hast du, und das Ganze mit der gesüßten Kondensmilch, ja, und dann gerne mit Eiswürfeln, auch wieder ein sehr geiles Sommergetränk, ja. Sehr süß zwar, also mache ich eher einen Americano draus, aber trotzdem sehr geil. Nun ist es aber so, dass dieses Durchziehen durch so einen Kaffee, Zinnfilter, ja, durch diesen vietnamesischen Kaffeefilter, das dauert schon ein bisschen länger, so, ne? Da habe ich auch nicht immer Bock drauf, so. Und dann habe ich letztens festgestellt, in Vietnam ist so ein kleiner Trend am Laufen, dass sie, anstatt das in diesen traditionellen Zinnfiltern zu machen, das durch eine Siebträgermaschine jagen. Als Espresso und dann Americano draus machen und dann gesüßte Kondensmilch dazu. Und dann dachte ich so, ich habe eine Siebträgermaschine. Ich habe vietnamesischen Kaffee. Hey! Und dann habe ich das probiert und ey, tatsächlich ist es fast genauso. Und von daher ist das auch so ein 80-20-Ding, ja, weil das Ding eben durch die Siebträger zu ballern, das ist sehr viel schneller gemacht, ja, und schmeckt wirklich fast genauso gut. Also die Leute können jetzt sagen, so, oh, vietnamesischer Kaffee ist so einfach nur süß und schmeckt nach Karamell. Mir schmeckt es, ja. Und halt Bruchteil der Zeit, Bruchteil des Aufwandes, weil ich muss da nicht diesen Zinnfilter auf eine entsprechende Tasse oder Glas packen und so, ne? Super schnell durchgezogen, super schnell mein Genuss. Perfekt. Ja, da muss ich dann nicht immer diesen ganzen, und auch da, wir reden jetzt davon, dass es sonst 5 Minuten oder so dauert, so, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt ein Riesenaufwand wäre, aber auch das sind so kleine Steps, wo ich sage, hey, ja, schneller gemacht und ich habe meinen Genuss. Why not?
Ja. Ja, da bin ich voll bei dir. Wo ich das tatsächlich eigentlich fast immer erlebe, ist, wenn ich eine Zigarre anzünde.
Okay.
Weil ich einfach im Regelfall ein Jetflame-Feuerzeug benutze.
Anstatt eines Glimmstabs?
Also ein Zedernholz-Glimmstab bringt dir nichts, weil der muss schon brennen für die Flamme.
Ja, okay.
Das ist dann halt dieser Zedernholzstab. Ja, oder halt ein Streichholz oder ein Softflame-Feuerzeug. Es dauert halt einfach länger. Und deswegen bin ich halt auch oft, wenn ich in der Lounge bin, nehme ich halt auch da einfach oft das Jetflame-Feuerzeug.
Frage als Anfänger, hat es denn Einfluss auf irgendetwas, wenn du ein Softflame-Feuerzeug oder Streichholz nimmst anstatt eines Jetflame-Feuerzeugs?
Wenn du ein Softflame-Feuerzeug oder halt, also ich nehmen wir jetzt mal, ich fasse mal Streichhölzer und diese Cedernholzstab fasse ich mal unter Softflame zusammen. Das ist halt schon da. Du läufst halt weniger Gefahr, tatsächlich Hitze weit in die Zigarre reinzuschicken.
Verstehe.
Das ist halt das, was braucht man beim...
Das ist also quasi so Quick Charge versus Low and Slow.
Genau.
Ah. Genau.
So, das ist halt quasi so der Unterschied. Und du hast halt beim Jetflame-Feuerzeug, wenn du dich nicht auskennst, tendenziell die Gefahr, zu viel Hitze zu tief in die Zigarre zu schicken. Und das ist halt nicht gut, weil eigentlich solltest du ja auch eine Zigarre, wenn du dir das Brandende vorstellst, solltest du eigentlich mit den Fingern außen bis kurz vor dem Brandende entspannt anfassen können. Und die sollte da maximal warm sein. Aber wenn, dann wird's halt schwierig. Und es ist halt auch natürlich ein bisschen, es ist halt sehr pragmatisch, aber irgendwie auch ein bisschen unelegant, wenn man mal ehrlich ist. Und deswegen greife ich halt auch da in der Lounge gerne mal zur Jetflame. Aber ich greife auch tatsächlich, das habe ich jetzt auch festgestellt in letzter Zeit, immer häufiger auch mal zu Softflame. Da nehme ich halt meinen Zippo mit dem Softflame-Einsatz und nutze das. Und es ist, und das ist, glaube ich, dann der Punkt, wo die restlichen 20% auch oft zum Tragen kommen, wenn es um die Zeit geht. Es ist entschleunigend. Es ist unfassbar entschleunigend. Mhm. Weil du dir auch vorstellen musst, wenn du jetzt zum Beispiel eine Zigarre du machst eine Zigarre nicht mit einem Streichholz an.
Sondern mit drei.
Ja.
Erstes, ach scheiße, gebrochen. Zwei.
Ja, das ist, du kannst dir im Prinzip vorstellen, mit dem ersten guckst du nur, dass meistens außen der äußere Rand so ein bisschen angeglimmt ist und angeascht ist. Mit dem zweiten machst du dann das gleiche in der Mitte und mit dem dritten feuerst du einmal komplett durch. So kannst du es dir im Prinzip vorstellen. Also kann sogar sein, dass du manchmal vier brauchst, wenn die schnell abbrennen, wenn das günstige Streichholz. Aber das ist halt Aufwand, ne? Es ist halt Arbeit und es ist halt, wenn du jetzt einfach noch, ach, ich habe jetzt einfach nur Lust auf eine Zigarre, die soll brennen, dann Jetflame und fertig. Oder wenn du draußen sitzt und es ist windig, Jetflame und fertig. So. Aber es ist halt unzeremoniell.
Aber auch da, das ist halt absolut 80-20-Prinzip, ne? Verzichtest dann eben ein bisschen auf das Zeremoniell und auf das, ne, drumherum, hast aber dafür deinen Genuss A schneller und B eben verlässlich auch im Sturm und so, ne? Also
ja,
finde ich absolut okay.
Ja.
Ich habe das sonst also ich weiß nicht, wie gerne du Nachtisch isst.
Es kommt auf eine Sache drauf an und du weißt auf welche.
Kein Obst.
Okay, dann mag ich Nachtisch sehr gerne.
Ja, und ich mag sehr gerne Crème Brûlée.
Habe ich, glaube ich, noch nie gegessen tatsächlich. Hat sich mir noch, also ich hatte noch nicht die Gelegenheit.
Ist eine Art Pudding quasi mit Karamell.
Ich weiß, drauf, ne? Also ich weiß, was Crème Brûlée ist. Gut. Und karamellisiert
also,
und.
Genau, ne? Also richtig nice. Nun ist es aber so, wenn du wirklich traditionelles Crème Brûlée herstellst, ja, dann ist das echt aufwendig. Weil dann musst du diese kleinen Förmchen in ein Wasserbad geben, das im Ofen und so, ne? Das ist alles extrem aufwendig. Und ich habe festgestellt, wenn du einfach einen Vanillepudding von, wie sie alle heißen, Ruf, Dr. Oetker und Co. machst, ja, mit hier, gib ein bisschen Zucker dazu, das Pulver, Milch, koch auf, lass ziehen, lass kalt werden, hast eine Hautschicht oben drauf, manche mögen die, ich mag die sehr gerne, meine Frau hasst die. Ja? Du magst die Hautschicht auch nicht?
Nein.
Ey, als Kinder haben wir extra auf flache Teller das ausgekippt, damit möglichst viel Haut da war, weil das Geilste war. Wie dem auch sei. Ne, in welches Gefäß man es danach erkalten lässt und so, je nachdem. Aber, wenn es schön abgekühlt ist und kurz bevor du es dann essen willst, ich nehme gerne braunen Zucker, weil dann sieht das nochmal ein bisschen schöner aus, aber kannst auch weiß nehmen, Zucker drüber. Dein Jetflame, weil du hast ja so wunderbar hier, ne, dein Bunsenbrenner, hätte ich fast gesagt, ja. Ich habe halt auch so ein einfaches, ist auch ein Jetflame quasi, aber eben fürs Flambieren zu Hause und so, ne. Gib ihm drüber und dann hast du eine Karamellschicht drauf und dann ist es sehr nah am Crème Brûlée dran. Es ist natürlich definitiv kein Crème Brûlée, aber es ist sehr nah dran. Und es ist ein Bruchteil des Aufwandes, ja, und du hast echt was Feines. Und das Geilste ist, wenn du sagst, kennst du diese Flan oder Flan, je nachdem, wie man es nennt, ne? Ob niederländisch, französisch, ne? Meist mit Karamellsoße dabei. Mhm. Wenn du den jetzt mit dieser harten Karamellschicht, diesen Pudding, wieder in den Kühlschrank stellst, dann fängt irgendwann dieser Karamell an, flüssig zu werden. Und du hast eine Karamellsoße.
Du hast quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Nein, du kannst sagen, okay, ich will so Creme Brûlée-Style oder ich will Flan-Style, so, da gib ihm. Und das ist halt mega.
Das erinnert mich ein bisschen, wenn wir jetzt auch mal bei so Cheats sind, sag ich mal. Lasagne. Klassische Lasagne Bolognese ist ein Gedicht.
Ja.
Und habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht, aber natürlich.
Machst du das dann auch richtig mit Soffretto? Also hier Sellerie, Karotte und sowas alles?
Wenn ich Bock habe, ja, erster Cheat wäre halt einfach Tomaten-Gehackte-Soße machen, das, was der Deutsche unter Bolognese kennt. Das wäre der erste Cheat, aber der zweite Cheat, den mache ich bei der Bechamel. Weil es ist ja diese helle Soße oft mit dabei.
Es ist halt Bechamel-Soße.
Ja, es ist halt, ja, aber für die nicht wissen, was Bechamel-Soße ist, diese helle Soße. Und eine klassische Bechamel wird ja mit einer Mehlspitze angesetzt und mit Milch.
Ja.
Und das braucht halt auch, ne, du musst die Mehlspitze machen, musst die Milch nach und nach dazugeben, musst halt ständig rühren, musst aufpassen, dass das Mehl nicht verbrennt und dass es aber heiß genug ist, dass es richtig, auch das Mehl sich auskocht und so. Und das kann halt, ist halt nervig. Was ich halt deswegen oft gemacht habe, ist, dass ich halt Mehl genommen habe und ein oder zwei Eier, je nach Menge, reingeschlagen habe, verrührt habe. Das dann quasi als Bechamel genutzt habe, dadurch, dass das dann durch die Eier auch so ein bisschen mit andickt. Und das kannst du auch noch mit einem Löffel Creme Fraiche irgendwie verfeinern oder so, dass du generell noch ein bisschen Grundsubstanz mit reinkriegst. Und dann dickt das halt auch so ein bisschen an durch die Eier. Aber es ist halt, du musst halt diesen ganzen Krempel mit der Mehlspitze nicht machen.
Verstehe. Ich muss sagen, ja, ich finde eine Bechamelsoße ist eine der einfachsten Soßen, die man machen kann. Deswegen ist das für mich so ein Ding, so, das baller ich dir hin gar kein Thema. Aber was ich liebe ist, aus der Bechamelsoße, ja, da dann noch Gorgonzola reinzupacken. Ich weiß, viele mögen Gorgonzola nicht, ja, aber ich liebe es, weil dann hast du eine richtig geile Gorgonzola-Soße, die du dann eben zusätzlich zu deiner Bolognese-Soße drin hast. Also es gibt so richtig so ein Kontra zu deiner Bolognese, richtig guter Geschmack. Ich liebe das. Und vor allem, wenn du eine Spinat-Lasagne machst, also keine Bolognese, sondern mit Spinat, dann kommt so eine Gorgonzola-Bechamel mega gut. Also, absoluter Pro-Tipp.
Ich krieg gerade Hunger. Das ist nicht gut. Ich krieg gerade mega Hunger. Ich habe gerade mega Bock auf Lasagne. Auf Lasagne mit Kaffee. So, jetzt haben wir nochmal hier.
Lecker.
Lecker.
Es gibt ja sonst natürlich, also bei Cocktails gibt es ja auch ganz viele Sachen, ja, wo du dann eben deine Bitters und alles Mögliche dazu drin haben musst und so. Da gibt's ja eine ganze Palette, so. Da will ich gar nicht mal so sehr drauf eingehen, so, ne? Aber ich habe das eben oft bei normalen Gerichten, also Essensgerichten, wo ich auch sage, so, ne, ey, den ganzen Schmu, jetzt, um das wirklich so authentisch original zu machen, das ist mir halt ein bisschen zu viel, so, ne? Das brauche ich halt nicht. Ja, genauso, wenn ich die vietnamesische oder das, was man quasi als die vietnamesische Suppe bezeichnet, wenn du das Original machen willst, dann brauchst du fast 2 Tage, Mann. So, ne? Also das ist halt so, ist natürlich übertrieben, aber ne, also dauert halt ewig. Es fängt damit an, dass du deine Gewürze und sowas alles im Ofen so richtig schön anbräunst und so weiter, ja, die Knochen richtig anbräunst, dann das Ganze, ne, dann kochst du das Fleisch, dann kippst du das erste Mal Kochwasser weg und nimmst es nochmal, damit es schön sauber ist und so. Das ist mega viel Aufwand, ja, und den brauche ich halt nicht immer. Und vor allem dauert das einfach lange. Natürlich hast du einen viel intensiveren Geschmack und das alles so, ne, aber das brauche ich nicht, sondern was ich dann mache ist, ich pack mir dann einfach nur einen riesen Pott, ja, ohne Öl mache ich dann die Gewürze rein, also Sternanis, Zimt und so, ne, lass das dann kurz drin erhitzen, ne? Das aktiviert ja alles ein bisschen, dann kommt Zwiebel rein, weil, ne, kommt ja auch immer in die Suppe rein und dann kommt mein Fleisch und Knochen dazu, ja, dann brate ich das kurz ein bisschen an, lösche das Ganze mit Wasser ab und würze das dann noch nach und so und dann wieder so ein bisschen geköchelt und dann, und das habe ich von meiner vietnamesischen Großmutter, gibt es Pho-Brühwürfel. Die einfach nochmal, wie Brühwürfel halt so sind, nochmal so richtig den ganzen Kick da reingeben. Oder muss ich das nicht 2-3 Stunden lang kochen, ja? Sondern ich kann den Bums da schon nach einer Stunde genießen. und musst halt nicht ewig lang kochen. Und das ist vor allem, wenn man ein hungriges Kind hat, sehr, sehr hilfreich. Und diese Brühwürfel, Entschuldigung, also wenn die vietnamesische Großmutter es approved, dann kann das nicht falsch sein.
Es erinnert mich ein bisschen daran, wie mir meine, ich war ja früher bei meiner Großmutter, wenn wir als Kinder da waren und so als Enkel und da wurde gekocht. Ich stand ja immer in der Küche, ich habe das ja alles so aufgesogen und wollte immer wissen, wie gekocht wird und so. Und dann habe ich meine Großmutter irgendwann mal nach Jahren gefragt, mal, wie machst du eigentlich deine Nudelsuppe? Die ist immer so geil. Und dann meinte sie so, ja, die wollte ich morgen eh machen, komm noch vorbei, dann machen wir die zusammen. Ich sage, alles klar, ich dahin. Und dann da auch, ne, so einen Riesentopf mit Wasser aufgesetzt und ordentlich Suppengemüse rein und irgendwie zwei so Beinscheiben rein, was mir jetzt irgendwie so ein bisschen wenig vorkam. Und das hat dann irgendwie so ein Stündchen vor sich hingeköchelt und Oma hat da alles wieder rausgenommen. Und ich habe gedacht, geil, jetzt probiere ich mal hier die Brühe. Ich probiere die Brühe.
Wie Sau, oder?
Wasser. Ich sag, Oma, das schmeckt ja überhaupt nichts. Was machst du denn jetzt?
Und sie sagt, oder kommt Fondor.
Nee, jetzt kippst du so lange Maggi rein, bis es schmeckt. So, weißt du.
Oh, großartig.
Und ich dachte, und
also war es eine Maggi-Suppe.
Ja, wobei man muss ja dann natürlich fairerweise wieder dazu sagen, Nachkriegsgeneration, ne, aus im Prinzip nichts viel machen. Ne?
Ja, klar. Ich meine, genauso sonst eben Fondor, so, ne? So drei Löffel Fondor rein, dann passt das schon so, ne? Ist das gleiche Prinzip. Ob Maggi, Fondor ist ja egal. Ja. Also, und ich möchte sagen, auf Maggi lasse ich nichts kommen. Ne? Also Maggi ist geil. Ich liebe das Zeug. Vor allem, wenn du zum Beispiel alten Reis hast, ja, also vom Vortag oder so, und du denkst so, boah, ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie eine Soße, irgendwas dazu zu packen. Aber ein paar Spritzer Maggi drüber und schon ist das geil. Also, ne? Also, du merkst, das Vietnamesische in mir ist, du hast halt Reis übrig. So, du hast keine Nudeln oder Kartoffeln, du hast Reis.
Gut, aber es ist ja auch, Maggi ist ja auch so ein bisschen des deutschen Sojasauce.
Also, ja, aber ich meine auch wieder, meine vietnamesische Großmutter hat eine Vinaigrette gemacht, ja, für Salat. Die besteht aus Öl, Essig, Maggi. Das ist alles, was da reinkommt, oder? Das wird da zusammengemischt, gut durchgerührt oder gemixt, ja, und dann über einen Salat, mega geil, liebe ich. Beste Vinaigrette ever. Ja. Da ist bisher noch keine drüber gekommen. Ne? Also das ist das Zeug, was ich liebe. Aber deswegen, es muss halt nicht immer der mega Aufwand sein.
Nee, das ist richtig. Ich würde noch einmal gerne den Thema zurück zu den Zigarren. Ja. Das Thema zurück zu den Zigarren führen, weil du weißt ja, Zigarren und ich, eine never-ending love story. das Thema Zigarrenanschnitt.
Oh.
Es gibt ja diverseste Möglichkeiten, eine Zigarre anzuschneiden. Also ja. Verschiedene Schnittarten und innerhalb der verschiedenen Schnittarten auch verschiedene Cutter. Und ich persönlich bin bei 90% aller Fälle nutze ich einen Cutter, die irgendeine Art mit Anschlag daherkommt. Ja. Zum Beispiel der Germanus Doppelklingenschneider mit Fixierung.
Ja.
Wo du halt quasi einfach eine fixe Menge abschneidest.
Ja, ah, ich verstehe,
dass man es mit Anschlag. Ja, ja, also quasi mit Rückenplatte, Anschlag, wie auch immer du es nennen willst, dass man halt quasi, weil es gibt diese Cutter, diese Guillotinschneider ja auch in offen, ne, dass du quasi die Zigarre komplett durchstecken kannst. Und genau sowas gibt es ja auch. Und da musst du halt manchmal ein bisschen gucken, okay, wie groß ist jetzt oben am Zigarrenkopf die Kappe der Zigarre, weil du möchtest ja, wenn du die komplette Kappe abschneidest, wickelt sich wahrscheinlich das Deckblatt wieder und das ist so, das ist auch schön, aber manchmal, ich denke mir halt meistens einfach nur, komm, weißt du, einfach
was soll der Bums hier, ne?
Ja, ja, so ab damit und fertig, so, ich will jetzt rauchen. So, weißt du, das ist halt, aber dadurch verzichtet man natürlich ja auch auf einige schöne Cutter, zum Beispiel Zigarrenscheren. Die das Ganze sehr, sehr edel und nobel machen vom Anschnitt her, mir immer ein bisschen zu fuddelig sind, aber halt sehr präzise sind und man kann damit auch gut nacharbeiten. Aber ich denke mir halt beim Zigarrenanschnitt so ähnlich wie beim Anzünden halt so, ich möchte halt einen schönen Cutter in der Hand haben, der einen sauberen Schnitt abliefert, wo ich ein schönes Gefühl habe beim Cutten. Das ist mir dann halt wichtig. Deswegen benutze ich ja gerne meinen Kolibri V-Cut, weil der halt so ein sattes Gewicht hat und einfach, du hast den ja, glaube ich, auch, ne? Dass
ja,
du,
aber jetzt nicht in Reichweite.
Nein, alles gut, aber du hast den, ne, wo man einfach so ein sattes Gewicht hat und so das Gefühl, wenn du schneidest, so rabums, weißt du, das ist so, da zieht's, weißt du, das ist... aber natürlich viele Leute setzen halt auch einfach auf einen offenen Cut, weil sie halt sagen, ihnen ist das wichtig, halt auch, ne, genau zu gucken und wie viel schneiden sie ab, machen sie das vielleicht sogar in einem leichten Winkel, und so, da gibt es ja die unterschiedlichsten Tendenzen, bin ich aber im Regelfall nicht für zu begeistern.
Ja, ich meine, ne, also auch da, warum kompliziert machen, wenn man es auch einfach haben kann, so, ne? Also in dem Moment, ich meine, ich bin ja eh noch Anfänger, deswegen bin ich sehr froh über die Arretierung oder na, wie das Ding auch immer heißt, ja, das macht es für mich einfach konstanter, konsistenter, so, ja, und weniger Risiko, dass ich es verkacke, so, ne? Ja. Dass ich dann irgendwie, keine Ahnung, die halbe Zigarre durchballer, so, ne?
Ja, da würde ich vielleicht auch, wenn ich an der Stelle noch mal einen kleinen Anfängertipp mit einstreuen darf.
Absolut.
Ich finde es eh, wenn man am Anfang, wenn man Anfänger ist und Zigarren cuttet, man muss auch erstmal einschätzen lernen, wie viel Kraft brauchst du, um eine Zigarre sauber zu cutten. Weil wenn du zu wenig Kraft aufbringst, fängst du an der Zigarre rumzureißen. Wenn du das zu schnell und zu rabiat machst, dann kann halt auch was passieren. Und du musst es halt einschätzen lernen. Und dann finde ich es immer dann eine Variable rauszunehmen, nämlich wo setze ich den Cutter an, ist dann schon sehr, sehr hilfreich.
Ja, ja.
Weil ich weiß nicht, ob du das jetzt auch schon gemerkt hast, es braucht bei Zigarren manchmal erstaunlich viel Kraft, die ordentlich zu cutten.
Ja, ja. Vor allem, wenn du eben nicht genug Kraft hast, dann reißt du so das Deckblatt so ein bisschen mit, oder?
Ja.
Das ist uncool, oder? Das tut dann auch weh, aber ja. Also ähnlich, übrigens ist das mit von wegen hier ne, Einstellungen und Möglichkeiten beim Cutten und so, ist das für mich beim wie nenne ich es jetzt, ein Feinjustieren des der Kaffeemühle.
Ja.
Ja, also natürlich, jeder Kaffee ist anders, ja, und wenn du deinen Kaffee wechselst, müsstest du eigentlich deine Kaffeemühle wieder richtig einstellen, dass der Mahlgrad stimmt und so, ne? Aber ganz ehrlich, ich meine, ich weiß ja in der Regel, welchen Kaffee ich trinke und weiß ungefähr, okay, wie es aussieht, ja, und deswegen mache ich das immer so, ich mache erstmal okay, das ist meine grobe Richtung, ja, ich weiß, für den Kaffee so, für den Kaffee so. Und da ich zwei Mühlen habe, für eine für Espresso und eine für Filterkaffee, habe ich da schon mal einen wichtigen Faktor raus. Und dann habe ich schon mal einen sehr guten Nährungswert. So, ne? Und dann gucke ich einfach nur, okay, wenn es irgendwie doch ein bisschen zu säuerlich schmeckt oder zu fad oder so, ne, dann spiele ich da noch ein bisschen rum. Aber in der Regel muss ich da nicht viel ändern. So, ne? Und klar könnte ich noch mal ein bisschen mehr Geschmack rausholen. Klar könnte ich das noch ein bisschen feiner, ein bisschen, ne, nuancierter haben und so, wenn ich da noch 2-3 Stunden dran rumspiele. Also auch wieder übertrieben, aber ne, du weißt, was ich meine. Aber auch da wieder, so, ist es das wert am Ende, so, ne? Also brauche ich das? Gerade wenn wir davon reden, wir reden, ne, zu Hause, vor allem der morgendliche Kaffee und so. Nee, ehrlich nicht. Brauche ich nicht.
Ja. Yeah. Ja, das kenne ich, das erinnert mich auch ein bisschen daran, dass man ja, wenn man jetzt auch mal einen neuen Kaffee probiert, sich auch eigentlich erstmal herantesten müsste, welches Rezept man nimmt, also welches Verhältnis. So, sind die Standard 30 Gramm auf 500 Gramm Wasser oder 500 Milliliter Wasser, so passt das auch bei dem Kaffee, muss ich vielleicht eher Richtung 25 Gramm oder so, oder 35 Gramm oder irgendwie was dazwischen. So macht man das jedes Mal, weil wenn du jetzt sagst, du hast dir jetzt mal so ein Tütchen neuen Kaffee geholt, von einem unbekannten Röster vielleicht auch oder einfach eine neue Sorte, bis du das durchprobiert hast, bist halt durch so eine 250-Gramm-Tüte durch. So, und dann stehst du da und denkst dir, geil, jetzt habe ich gerade irgendwie 15 oder 20 Euro verballert.
Vor allem, wenn du halt vorher, also stell vor, du bestellst den Kaffee online, weil du denkst, ach ja, mal was Neues, und du hast den vorher nie direkt getrunken. Ja, dann hast du ja auch gar keinen Referenzwert oder ne, keine Referenz dazu, wie der denn schmecken sollte. Das heißt, dann ist es eh so, ne, dann guck doch einfach nur, schmeckt es dir? Schmeckt er dir gut? Dann gut, und wenn nicht, na, schmeckt der zu säuerlich oder ist er nicht intensiv genug oder sonst wie was, so, dann spiel noch ein bisschen dran rum. Na, wichtig ist nur, wenn du rumspielst, immer nur eine Sache ändern, nicht mehrere.
Ja, ja, wissenschaftliches Arbeiten und so. Das ist, aber das ist da ja tatsächlich wichtig. Auch deswegen, also wenn ich dann halt neuen Kaffee habe, ich mache den halt standardmäßig 30 auf 500. Hab halt auch meine Standardeinstellung für Filterkaffee an der Mühle, die ich für die meisten Kaffeesorten, die ich kenne, auch nutze. Und wenn ich dann irgendwie merke, okay, der ist, weiß ich nicht, zu säuerlich, dann weiß ich nicht, werde ich ein bisschen grober vom Mahlgrad oder was. Also das ist so die eine Sache. Und halt einfach, ich gucke, wie stark der ist. So, und wenn ich halt merke, okay, die 30 Gramm, die tun's nicht, dann werden es 35, oder wenn ich mir denke, alter Vater, was haben die denn hier reingeballert, dann mach ich halt 25, so, das
ja,
ist.
Ja, wobei ich gucke als erstes auch immer drauf, wie dunkel ist der gemahlen oder wie hell.
Ja.
So, ne? Also das ist ja auch schon ein sehr starker Indikator. Und wenn es dann von dem, was ich gewohnt bin, abweicht, dann weiß ich schon, okay, ne, entweder dunkler oder heller, dann weiß ich schon, in welche Richtung ich dann gehen müsste. Also das sind schon mal erste Indikatoren, aber wie gesagt, also im Grunde genau wie du sagst, ja, also du hast dann nach einer Zeit einfach so deine Erfahrungswerte, die nimmst du erstmal und wenn es dann Abweichungen gibt, dann justierst du ein bisschen nach. So, aber ich gebe da jetzt nicht mega Aufwand rein, das Ganze hin und her zu ballern und irgendwie am Ende dann, also auch da, ne, das ist es dann mir nicht wert.
Nee, auf jeden Fall, da bin ich voll bei dir. Ja, aber ich denke, da sind wir halt auch wieder dann beim Kern der Frage, ist es mir das wert? Ist es mir das wert? Und da nochmal, was du anfangs gesagt hast, oft ist es so, dass man mit 20% des Aufwandes 80% des Ergebnisses einholt und im Umkehrschluss für die restlichen 20% des Ergebnisses 80% des Aufwands betreiben müsste.
Ungefähr, und, ja.
Ja, und wenn es einem das immer wert ist, herzlichen Glückwunsch.
Fair enough.
Nur ich denke, für uns beide, auch wir in der Folge jetzt eigentlich schon festgehalten, fällt das unter die Unterscheidung, ist es jetzt was ein alltäglicher Genuss oder ist es wirklich etwas Besonderes?
Genau. Wichtig ist halt nur, ja, also bei mir zumindest ist es so, wenn ich gerade anderen Gästen oder so jetzt einen besonderen Genuss machen will, dann bin ich eher bei, okay, gib 100%, ja, weil dann ist es halt eben mir das wert, ja, und mir auch wichtig. Aber für mich in der Regel reichen die 80% Genuss vollkommen aus.
Aber Dave, sei es dir auch wert.
Das klingt wie ein hervorragendes Schlusswort.
Oder absolut. Sei es dir wert.
Ach ja. Martin, ja. Wert war es auf jeden Fall, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuschauer, ne? Ja, ich hoffe, unsere Zuschauenden und Zuhörenden empfinden das genauso, ja, und bin gespannt, ob sie auch Beispiele haben, wo sie sagen, okay, hier, ey Leute, 20% Aufwand reichen, ich kriege 80% Genuss raus. Ja, wenn ja, gerne Kommentar da lassen, ob jetzt bei YouTube, gerne in unserer Facebook-Gruppe oder sonst wo, ja, immer her damit. Ansonsten, falls ihr mal eine Idee habt für ein Thema, für eine Folge, könnt ihr uns auch das gerne mal da lassen, auch das gerne bei YouTube, auf der Website oder auch gerne in der Facebook-Gruppe, die etwas Genuss-Lounge oder auch auf Discord. Nehmen wir dann gerne mal mit auf und schauen, ob wir das dann irgendwo mal unterbringen können.
Auf jeden Fall. Ja, es war wie immer eine spannende und schöne Folge mit dir. Und ich freue mich schon auf die nächste.
Yeah, auf jeden
Nicht,
Fall.
Nicht, dass wir wüssten, was die nächste Folge wäre, aber
aber es wird gut, das kann ich schon mal sagen.
Auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, bleibt mir an dieser Stelle nur noch zu danken für deine Zeit und für deinen interessanten Beitrag. Und wir sehen und hören uns das nächste Mal in der nächsten Folge der Etwas Genuss Momente, dem Podcast von und mit Etwas Genuss.
Bis dahin.
Cheers.
Ciao.